Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir grüßen uns mit einem Wort aus dem Petrusbrief, 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Diese Zukunft hat uns unser Herr eröffnet. Sie ist vollständig abgeschlossen. Sie ist ein vollständiges Werk. Und da muss auch nichts mehr nachgeliefert werden, dass irgendwie etwas unvollständig ist. Das Einzige, was dieses neue Leben in einem einzelnen Menschen erforderlich macht, ist das eigene Ja zu diesem Tun, was Christus für uns getan hat. Um als Sünder verloren zu gehen, braucht man keine eigene willentliche Entscheidung zu treffen. Man ist automatisch als Sünder geboren und damit auch dem ewigen Tod verfallen. Doch das neue Leben, das Jesus uns anbietet, will, weil Christus einfach die Liebe des Vaters auch lebt in diese Welt hinein, er will nicht, dass ein einzelner Mensch, ein einziges Individuum, das das Ebenbild Gottes trägt, verloren geht. Deshalb hat er dieses ganze Werk aufgerichtet und getan. Und wer das neue Leben, das Jesus uns bereitet hat, für sich persönlich in Anspruch nehmen will, muss sich willentlich dafür entscheiden. Es ist eine Abkehr von dem alten Leben und eine Hinkehr zu dem, was Jesus Christus für uns getan hat, und eine Hinkehr zu dem neuen Leben. Und mit dieser Abkehr ist auch gleichzeitig das Loslassen von den Taten verbunden, die ihre Wurzeln in unserer eigenen sündigen Vergangenheit hatten. Und Petrus schreibt weiter: Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes, unzerstörbares Erbe, das Gott in seinem Reich für euch bereithält. Amen. Ich möchte mit uns beten. Vielleicht können wir uns dazu erheben. Herr Jesus Christus, hab du ganz herzlich Dank, dass du mit deinem Vater einig geworden bist, dieses Werk der Erlösung für uns auf dieser Erde aufzurichten. Und hab du Dank, dass es vollständig abgeschlossen ist und dass wir uns auf ein vollständiges Werk einlassen können, wenn wir uns zu dir bekennen. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du uns auch dafür die Augen öffnest, dass wir überhaupt deine Erlösung nötig hatten, dass wir Sünder sind, auch wenn wir nicht willentlich uns dazu entschieden haben. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du uns das auch in deiner Gnade zeigst, damit wir auch erfassen, was deine Errettung für uns bedeutet. Amen. Wir grüßen zu diesem Gottesdienst auch alle Gäste, die von auswärts zu uns gekommen sind. Und wenn der eine oder der andere vielleicht einen Gruß an die Gemeinde mitgebracht hat, dann würden wir den gerne entgegennehmen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Manfred hat in der vergangenen Woche mit Gerhard telefoniert und der Gerhard lässt seine alte Gemeinde ganz herzlich grüßen. Wir hatten in der vergangenen Woche einige Geburtstagskinder, Sarah, Helmut, Karl, und heute hat Michael Geburtstag. Als Gemeinde haben wir ihnen einen Vers ausgesucht aus Jesaja Kapitel 51, Vers 11. Die Befreiten des Herrn werden heimkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude und Wonne wird bei ihnen einkehren und Leid und Seufzen werden fliehen. Jetzt wollen wir gemeinsam unter Corona-Bedingungen das Lied singen: Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Unsere Kinder haben sich unten versammelt zur Sonntagsschule und ich finde das toll, dass es trotzdem so stattfinden kann. Und ich möchte jetzt für die Kinder beten. Herr Jesus Christus, habt ihr ganz herzlich Dank, dass wir die räumlichen Möglichkeiten haben und auch die personellen Möglichkeiten haben, unsere Kinder dahingehend zu unterweisen, was du eigentlich bist. Dass du nicht nur Sohn Gottes bist, der was zu sagen hat, sondern dass du der Sohn Gottes bist, der was gemacht hat. Herr, schenke du, dass diese Botschaft gut überkommt. Amen. Solange ich denken kann, hat Marlies hier den Hausputz jedes Jahr organisiert. Und ein mehr oder weniger großes oder kleines Heer von Freiwilligen hat immer mitgeholfen, dass das auch stattfinden kann. Und ich meine, das sollte man auch mal bewusst zur Kenntnis nehmen Und ich denke mal, die Gemeinde tut sich nichts, wenn sie mal aufsteht und klatscht dafür. Der Hausputz dieses Jahr steht auch wieder an, aber unter Corona-Bedingungen, unter anderen Vorzeichen. Früher war es mal so, dass an einem Tag alle Arbeiten gemacht wurden und alle, die helfen wollten, waren denn da, entweder vormittags oder nachmittags oder den ganzen Tag. Es gab ein leckeres Mittagessen, aber jetzt müssen wir uns das aufteilen, dass wir die Hygienebestimmungen nicht verletzen. Und dazu ist es erforderlich, dass Einzelpersonen, die sich auch zusammenschließen können zu einer kleinen Gruppe bis maximal 5 Personen, sich an diesem Hausputz beteiligen. Und wer gerne mitmachen will, meldet sich bitte bei Marlies und spricht ab, welcher Bereich da übernommen wird und zu Ende geführt wird. Wir sagen schon mal als Gemeinde Dank im Voraus für das, was dieses Jahr auch wieder geleistet wird. Jetzt hat Ewald gestern einen Wunsch, auch noch etwas zu sagen. Ich möchte schon mal darauf hinweisen, dass da hinten am Ausgang unser Korb steht für die Kollekte und wer sich gerne beteiligen will, kann da gerne seinen Teil reintun.
Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich bin ganz zuversichtlich, dass ihr den neuen Gemeindebrief schon durchgelesen habt. Und am Ende ist da ein Artikel über das Jesuszentrum, aber noch mit keinem Termin. Und diesen Termin, ein Informationsabend hier in der Gemeinde, findet tatsächlich statt. Und zwar in 2 Wochen, am Samstag, den 24. April um 19.30 Uhr. Und ihr seid alle ganz, ganz herzlich eingeladen. Ich glaube, die meisten wissen es. Wer es nicht weiß, ich bin der Leiter vom Jesuszentrum. Michael Reinhold ist der erste Vorsitzende. Ja, und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr diese Möglichkeit nutzt, herzukommen, mit offenen Ohren zu gucken, zu hören, Fragen stellen, vielleicht auch Anregungen geben. Ich denke, es lohnt sich. Für die unter euch, die jetzt gar nicht zuordnen können, das Jesuszentrum, am Ausgang sind noch diese Gemeindebriefe und ihr dürft euch sicherlich eins mitnehmen, könnt ihr das ganz in Ruhe angucken, durchbeten und überlegen, ob ihr kommen möchtet. Nochmal in 2 Wochen, Samstag, den 24. April um 19.30 Uhr hier. Und ich bin ganz zuversichtlich, es wird spannend. Herzliche Einladung.
Heute gibt es auch die Möglichkeit, dass Gebetsbegleitung da ist. Sabine und Wolfram stehen zur Verfügung. Und jetzt wollen wir uns die Zeit nehmen, unseren Herrn anzubeten und auch eben unter Corona-Bedingungen von Herzen, aber lautlos.
Liebe Gemeinde, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Vergebung. Vergebung. Bist du bereit zu vergeben? Diese Frage hat die New York Times 1000 Amerikanern gestellt. Und zwar in der Form, dass sie immer gewisse Situationen geschildert hat und dann gefragt hat, konkret, wären sie bereit, das zu vergeben? Folgendes ergab die Umfrage. Da hat jemand Lügen über sie erzählt. 73% wären bereit, das zu vergeben. Jeder lästert mal über den anderen, jeder erzählt mal eine Lüge. Habe ich auch schon gemacht, also das könnte ich schon vergeben. Jemand hat ihnen Geld gestohlen. 67% sagen, das könnte ich vergeben. Sofern er eben das Geld zurückgibt, sich entschuldigt, dann wäre schon Vergebung drin. 67% sagen das. Was ist, wenn Sie jemand mit einer Pistole bedroht? Ja, aus Amerika die Umfrage. Ja, hier hat ja keiner eine Pistole, aber da hat jeder eine Pistole im Handschuhfach. Was ist, wenn Sie jemand damit bedroht? Da wendet sich das Blatt und die Leute sagen, nee, also das kann ich nicht mehr vergeben. Zumindest die Mehrheit sagt das. Denn da ist ja mein Leben in Gefahr. Ja, wenn das mal schief geht mit dem Pistole bedrohen, dann war es das ja. Also das kann ich nicht verzeihen. Nur 42% wären bereit, das zu vergeben, also die Mehrheit nicht mehr. Am wenigsten bereit zu verzeihen waren die Leute, wenn ein Familienmitglied vergewaltigt wurde. da ist die Vergebungsbereitschaft am geringsten. Nur 19% würden das vergeben. 77% sagen, das kann ich niemals verzeihen. Wenn jemand meine Tochter oder meine Schwester anfasst, das vergebe ich niemals. Die Ergebnisse leuchten ja ein. Das Prinzip, was man daraus lesen kann, ist, je schwerer die Tat ist, desto weniger sind wir bereit zu vergeben. Also wenn jemand über mich lästert, okay, das kann ich vergeben. Wenn jemand mein Kind anfasst, dann ist es aus. Dann kann ich es nicht vergeben, niemals. Und das ist ja eine Haltung, die jeder irgendwie versteht. Das leuchtet ja ein. Doch befindet man sich in so einer Lage, wo einem schweres Unrecht zugeführt wurde, dann stellt sich die Frage nochmal anders. Weil ich dann ja mit meiner Bitterkeit und mit meinem Hass alleine bin und auch gebunden und gefangen bin an diese Bitterkeit. Da merkt man plötzlich, Vergebung ist ja wichtig für mich, für das Opfer. Der Täter, der läuft vielleicht frei rum oder ist auch eingesperrt, wie auch immer, aber ich bin nach wie vor daran gebunden. Vergeben bedeutet, sich selber zu befreien. Nur wenn ich vergebe, dann ist ein Neuanfang möglich. Also die entscheidende Frage lautet gar nicht, willst du vergeben, sondern die entscheidende Frage lautet, kannst du vergeben? Hast du dazu die geistliche Kraft? Weil wenn du es kannst, solltest du es auf jeden Fall tun, denn dadurch befreist du dich selber. Du schaffst die Möglichkeit eines Neuanfanges. Kannst du vergeben? Wir wollen heute uns jemanden anschauen oder wir begegnen heute jemanden, der das konnte. Der hat schweres Unrecht erlitten und doch hatte er die Kraft zu vergeben. Und seine Geschichte erzählt die Bibel, Genesis 50. Kapitel. Ich lese euch daraus einen Abschnitt, den Kernabschnitt vor. Also wie gesagt, Genesis 1. Mose, Kapitel 50, die Verse 15 bis 21. Da lesen wir, weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. Wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt, sagten sie zueinander, sonst wird er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. Sie ließen Josef ausrichten, dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben, bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich, verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten, wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte, hab keine Angst. Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Habt also keine Angst, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut. Jakob hatte das Zeitliche gesegnet. Jakob, das war der Familienpatriarch, der Chef, der den Laden zusammenhielt sozusagen, Vater von 12 Söhnen und unzähligen Enkelkindern. Er hielt den Laden zusammen und nun war er tot und dieser Tod beunruhigte 11 von seinen 12 Söhnen enorm. Sehr waren sie beunruhigt, wie wir in Vers 15 lesen, da heißt es, weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. Wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt, sagten sie zueinander, sonst wird er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. Mit Jakobs Tod, da kommt die alte Geschichte wieder hoch. Die alte Sache. Sie hatten ihn gehasst, den Lieblingssohn des Vaters. Josef, damals noch jung und unreif, hatte seinerseits Öl ins Feuer gegossen und hat das seinen Brüdern immer aufgetischt, dass sein Papa ihn viel lieber mochte. Ist er mit seinem schönen Gewand angekommen und hat gesagt, guck mal, wie schön das ist, das hat mir Papa geschenkt. Oh, ihr habt gar keins bekommen? Das wusste ich ja nicht. Na, guck hier, wie schön das glänzt. Oder eines anderen Tages kam er an und sagt, oh, ich hatte einen Traum. Ich hatte den Traum, dass ihr euch alle vor mir niederwirft und ich bin euer König. Und so hat er den Hass, der sowieso schon da war, noch entfacht und größer machen lassen. Und irgendwann eskalierte das Ganze und die Brüder waren so sauer auf Josef, dass sie ihn packten und in einen Brunnen warfen und anschließend nach Ägypten als Sklaven verkauften. Doch der kleine Josef, der machte in Ägypten Karriere. Das ging auf und ab, ich kann das jetzt nicht alles im Detail erzählen, aber am Ende, da stand Josef neben dem mächtigsten Mann der Welt damals, neben dem Pharao, und er herrschte als dessen Stellvertreter über ein mächtiges Reich. Zu jener Zeit geschah eine Hungersnot im Lande oder in der ganzen Region und Josefs Brüder kamen nach Ägypten und bitteten um Brot. Sie wollten etwas zu essen haben in der damaligen Zeit und da standen sie nun vor Josef, dem damaligen Kanzler des Reiches, und der Spieß hatte sich komplett umgedreht. Ja, da war Josef auf einmal der Mächtige und Starke und die Brüder waren hilflos und schwach. In dieser Situation hat Josef seinen Brüdern vergeben und gesagt, ich vergebe euch, kommt ihr nach Ägypten, ihr könnt euch hier ansiedeln, ich gebe euch genug Getreide, fruchtbares Land. Und so kam es dann auch. Aber die Brüder blieben misstrauisch und sagten, ja, das hat er wegen Papa gemacht. Ja? Den Papa hat er lieb. Der Papa hat ihm nie was getan. Und er will jetzt dem Papa nicht wehtun und seine Söhne töten. Und deswegen lässt er uns hier am Leben und behandelt uns gut. Diese These hatte so einiges für sich und sie wird jetzt auf die Probe gestellt. Stimmt das? Hat er das nur wegen Papa gemacht oder hat er uns wirklich vergeben? Hat er uns vergeben oder hat er die Rache nur aufgeschoben? Vor dieser Frage stehen jetzt die Brüder und sie kommen zu Josef und bitten ihn, vergib uns. Vers 16 heißt es, sie ließen Josef ausrichten, dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben, bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nichts nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich, verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Na, wendet jetzt vielleicht einer ein, das ist bei mir aber anders. Wir beziehen biblische Geschichten ja immer auf unser Leben. Das ist der Sinn, warum wir hier darüber nachdenken. Nicht um alte Geschichten zu hören, sondern immer um zu gucken, was sagt das mein Leben in meinem Leben? Und da wendet jetzt einer ein, das ist bei mir anders. Denn die Brüder kommen ja zu Josef und bitten um Vergebung. Ha, das würde mich freuen, ja? Wenn meine Eltern mal zu mir kommen würden und sagen, Mensch, das ist nicht gut gelaufen, wie wir dich da erzogen haben. Das war nicht in Ordnung. Oder der Chef kommt zu mir und sagt, du, ich hatte letztes Jahr wirklich eine schlechte Zeit und das habe ich einfach auf dich abgewälzt. Es tut mir echt leid. Bitte verzeih mir. Boah, das wäre schön. Ja, da könnte man vergeben. Da hat es Josef ja hier leicht, weil er darum gebeten wird. Aber bei mir ist es nicht so. Ich habe es schwer, weil mich mein Schuldner nicht um Vergebung bittet. Und das stimmt natürlich. Ne? Wenn der Schuldner einen nicht, oder derjenige, der mir Unrecht getan hat, mich nicht um Vergebung bittet, dann ist Vergebung sehr schwer. Aber denkt daran, was ich in der Einleitung schon angeschnitten habe. Nur wer vergibt, befreit sich. Aha. Vergebung ist also nicht für den, der dir etwas angetan hat, sondern Vergebung ist für den, dem etwas angetan wurde. Bis du nicht vergibst, bleibst du gebunden. Solange kreist du immer um deinen eigenen Schmerz. Da wird dich das niemals loslassen. Und je größer die Sache ist, desto mehr wirst du in Bitterkeit versinken. Und damit schadest du dir selbst. Der dir etwas angetan hat, der lebt in seiner eigenen Welt. Vielleicht macht er sich Schuldgefühle, vielleicht nicht, vielleicht interessiert ihn das gar nicht, vielleicht hat er mittlerweile völlig andere Probleme. Aber du bist in diesem Gedankenkarussell gefangen und gebunden an dem, was da passiert ist. Und du blockierst einen Neuanfang. Es gibt keine Alternative zur Vergebung. Das macht die Bibel deutlich. Denn sie sagt, Gott ist ein Gott der Vergebung. Er hat dir vergeben und er fordert auch von dir, dass du deinerseits vergibst. Gott vergibt uns. Darum hängt hier das Kreuz in unserer Kirche, um uns immer daran zu erinnern, Gott ist ein Gott der Vergebung. Kreuz hängt Jesus, vergib dir deine Schuld. Alles, was du falsch gemacht hast, alles, wo du Gott beleidigt hast, Gott hat es hinweggenommen. Er vergibt dir. Aber um diese Vergebung auch annehmen zu können, um diesen geistlichen Segen, der dahinter steht, auch annehmen zu können, musst du deinerseits vergeben. Gott ist ein Gott der Vergebung, aber du musst auch anderen vergeben, sonst wirst du niemals frei sein. Du wirst gebunden sein und auch nicht in der Lage sein, Gottes Gnade zu empfangen. Also vergib anderen, damit du frei bist. Wir lesen hier Josefs Reaktion auf diese Bitte. Da heißt es in Vers 18, danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten, wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst, ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Mensch Josef, wie kannst du das? Einfach so vergeben. Na klar, sie bitten dich hier, aber sie haben ja auch wirklich, also die wollten dich töten. Na, dein Leben war auf Messerschneide wegen denen. Du saßt da im Brunnen, hättest vertrocknen können. Du wurdest als Sklave nach Ägypten verkauft. Das war quasi dein Ende. Und das haben die gemacht. Volljährig waren die zu dem Zeitpunkt. Die wussten ganz genau, was sie tun. Die wussten, wie es einem hebräischen Sklaven in Ägypten geht. Nämlich grottenschlecht. Und die haben dich da trotzdem verkauft. Wie kannst du da vergeben? Und das ist natürlich eine wichtige Frage, auch für uns. Ja, wie konnte Josef das vergeben? So ein Unrecht, das ihm da angetan ist, wurde. Wie konnte er das vergeben? Und die Antwort, kurz gesagt, lautet, Josef konnte vergeben, weil er sein Leben aus dem Glauben heraus verstand. Josef verstand sein Leben aus dem Glauben heraus. Wenn wir unser Leben ohne Glauben anschauen und ohne Glauben verstehen, dann haben wir einfach nur eine Reihe von einzelnen zufälligen Ereignissen. Wir gucken uns das an und sagen, das ist mehr oder weniger Zufall, was hier passiert. Da geschieht mal was Schönes, ich habe eine gute Zeit und dann passiert was Schlechtes, dann habe ich ein paar Mal Pech einfach und dann wendet sich irgendwann wieder das Blatt und dann habe ich mal wieder ein bisschen Glück. Und letztendlich bedeutet so eine Sicht, dass ich zutiefst abhängig bin von anderen Menschen. Das ist einfach eine Glücksfrage. Wenn ich jetzt einen Job habe, dann sitzt da ein Chef. Ja, und der kann mir ordentlich Probleme bereiten. Ja, es ist also eine Glücksfrage, ob da jemand sitzt, der mich mag und der freundlich ist und der mit seinem Leben klarkommt und deswegen nicht seinen Frust auf andere ablenken muss. Oder ob ich einfach Pech habe und da sitzt jemand, das ist ein mieser Kerl und der drückt mich ständig runter. Gilt in allen Bereichen. Ja. In der Gemeinde gerate ich da gerade an eine Schwester oder ein Bruder, die ein bisschen komisch ist oder wie auch immer, dann habe ich halt Pech gehabt. Menschen entscheiden über mein Schicksal, ob es gut läuft oder schlecht läuft. Das ist die Sicht ohne Glauben. Und mit so einer Einstellung fällt Vergebung unglaublich schwer, weil man immer denken muss, hättest du das damals nicht gemacht? Mensch, hättest du diese eine Entscheidung da nicht getroffen, ja? Oder wäre dieser eine Chef da nicht gewesen? Das wäre so schön gewesen dann alles. Das hätte alles so gut gelaufen. Und dann kam da die Schwester dazwischen oder der Bruder und hat genau das gemacht, was ich nicht gebraucht habe. Und dann ist man sauer. Und dann fällt Vergebung sehr schwer, weil man denkt, du hast mein Leben versaut. Das ist die Sicht, wenn man auf sein Leben blickt ohne Glaube. Aber der Glaube eröffnet mir neue Perspektiven. Denn der Glaube sieht nicht einfach nur einzelne Geschehnisse in meinem Leben, sondern der Glaube sieht das Ganze, sieht eine Lebensgeschichte, einen Zusammenhang. Das steht alles miteinander in Beziehung. Das eine folgt auf das andere. Da gehören Höhen und Tiefen dazu und sie gehören auch zusammen. Das eine bedingt das andere. Alles ist notwendig, was in meinem Leben passiert. Du kannst nicht auf einem hohen Berg stehen, ja, wenn du nicht vorher in einem Tal warst. Oh, damit ein Berg da ist, muss es ein Tal geben. Ja, und wenn du oben stehst und du genießt die Aussicht, diesen wunderschönen Panoramablick auf der Bergspitze, dann musst du vorher den Weg hinaufgekraxelt sein zum Berg. Und der Glaube erkennt das. Der Glaube erkennt, dass mein Leben Höhen und Tiefen braucht. Dass nach jedem Tal auch wieder ein Berg kommt, vielleicht ein weiteres Tal, damit ich noch höher hinaufkomme, dass ich da geformt und geprägt werde. Dass weder Krisen noch Glückszeit einfach so passiert und zufällig, sondern dass es alles zu meiner Geschichte gehört. Das ist alles meine Lebensgeschichte. Und der Autor dieser Lebensgeschichte ist nicht ein Mensch, mein Chef oder so, ja, sondern der Autor meiner Lebensgeschichte ist Gott. Gott ist der Autor meiner Lebensgeschichte. Und er nimmt diese einzelnen Ereignisse und fügt sie zusammen zu einem roten Faden. Und alles, was so passiert, das Gute und das Schlechte, das gehört zusammen. Und es ist notwendig für meine Lebensgeschichte. Und ich kann das mit großem Vertrauen so sich entfalten lassen, weil ich weiß, dass Gott mein Leben zu einem guten Ende führen wird. Wir werden einmal zurückschauen auf unser Leben im Himmel und dann werden wir sagen, es hatte alles seinen Sinn. Das hat alles so gepasst. Das hat sich so eingefügt. Das hat Gott geleitet. Jedes Unglück, jedes Glück. Die schweren Zeiten waren genauso wichtig wie die schönen Zeiten. Durch meine Lebensgeschichte zieht sich so ein roter Faden, den Gott entwickelt hat. Als ich da drin steckte, dachte ich, oh, mal Glück, mal Pech. Aber ich sehe im Rückblick, es ist ein roter Faden, den Gott sogar gewollt hatte. Der Apostel Paulus, der hat das erkannt. Und aus dieser Sicht heraus, die er hatte, schreibt er, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist manchmal schwer zu verstehen, wenn man da drin steckt. Aber es ist die Perspektive des Glaubens. Wir aber wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Paulus sagt, da zieht sich ein roter Faden durch deine Lebensgeschichte. Und dieser rote Faden ist nicht zufällig, sondern das ist Gottes Wille, der dein Bestes möchte. Josef hatte diesen roten Faden gesucht in seinem Leben. Sein Leben war im Prinzip eine komplette Achterbahnfahrt. Das ging mal rauf und mal runter. Das fing ja an, er war der Lieblingssohn des Papas, das war ja ganz gut, ne? Dann lag er da im Brunnen, wurde als Sklaven verkauft, da war er ganz unten. Dann arbeitete er sich aber hoch als Sklave, wurde so eine Art Obersklave, sag ich mal, ne? Verwalter in dem Sinne, ja, dass er da andere Sklaven anweisen konnte. Dann ging es wieder ganz tief runter, das war so eine MeToo-Affäre, würde man heute sagen, ja, allerdings falsch beschuldigt, er hatte nichts gemacht, aber er war im Gefängnis, dann war es wieder ganz unten. Aus dem Gefängnis kommt er raus und wird Stellvertreter des Pharaos. Also eine totale Achterbahnfahrt, aber ihn hat immer das Wissen getragen, Gott hält alles in seiner Hand. Da ist ein roter Faden, der sich durch mein Leben zieht. Und so nahm Josef eben alles aus seiner Hand. Als er ein Sklave war, da hat er das Beste draus gemacht. Er hat gewissenhaft seinem Herrn gedient und ist deswegen aufgestiegen zum Hausverwalter. Als er im Gefängnis war, da hat er auch nicht lange Trübsal geblasen, hat eben geguckt, was kann ich tun, wie kann ich mich da im Gefängnis positiv einbringen und wie kann ich Beziehungen knüpfen, Beziehungen, die mir später helfen werden. Als er der Chef von Ägypten wurde, da ist er nicht abgehoben, sondern er blieb demütig und hat weise das Land regiert. Also immer, wo Gott ihn hingestellt hat, hat er das angenommen und hat das Beste aus seiner Situation gemacht. Und er ließ sich so führen, von der Sklaverei übers Gefängnis in den königlichen Palast. Am Ende fügte sich alles zusammen und Josef erkannte den roten Faden. Und diese Sicht des Glaubens, das ist das Geheimnis, warum Josef vergeben konnte. Das ist seine Kraft, darum konnte er seinen Brüdern auch dieses schwere Unrecht vergeben. Er sagt hier in Vers 20 zu seinen Brüdern als Begründung, warum er vergeben kann, sagt er, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Versteht ihr die Sicht, die dahinter steckt, ne? Was er damit meint, wenn er das so sagt? Er sagt nicht zu seinen Brüdern, ihr habt mein Leben kaputt gemacht. Ne? Ich hätte es so einfach haben können als Lieblingssohn von Jakob. Ich hätte alles gehabt. Ne? Ich hätte keinen Stress gehabt. Ich wäre nie Sklave gewesen. Ich wäre nie im Gefängnis. Es ist alles eure Schuld. Das ist nicht seine Sicht, sondern er sagt, Gott hat das geführt. ihr wart doch nur Werkzeuge in Gottes Hand. Gott hatte doch einen Plan. Er weiß doch, wie er sein Volk Israel leiten möchte. Er hat gesehen, dass da eine Hungersnot kommt und hat sich überlegt, also jetzt mal menschlich gesprochen, überlegt, wie kann ich das Volk versorgen? Und deswegen hat er mich nach Ägypten kommen lassen durch eure Bosheit. Na, ihr wolltet das nicht so, dass sich das so entfaltet. Aber Gott hat das trotzdem gebraucht. Ihr hattet zwar Böses im Sinn, aber Gott hat etwas Gutes daraus gemacht. Ihr wart Werkzeuge in Gottes Hand. Kannst du so auf deinen Schuldner blicken? Kannst du so auf den schauen, der dich verletzt hat? Dass du sagst, ja, mein Vater hat mich falsch erzogen, das stimmt schon, weil er es auch nicht besser wusste oder weil er auch selber falsch erzogen wurde oder was auch immer. Aber da ist was Gutes draus geworden. Da hat Gott Weichen in meinem Leben gestellt, die dann auch irgendwann in den richtigen Bahnhof geführt haben. Der Ehemann, der mich enttäuscht hat, oder die Ehefrau, kann man da sagen, ja, das ist natürlich hart gewesen oder ist hart, ja, aber dadurch entsteht auch etwas Gutes. Da ist auch etwas, wo ein roter Faden sichtbar wird, was Gott mir zeigen will, wohin er mich leiten möchte. Der Arbeitskollege, der mich gemobbt hat, ist das nur ein Problem, nur jemand, der etwas Schlechtes gemacht hat? Oder ist da nicht auch Gottes Hand mit im Spiel, dass er dir da etwas vorsetzt, um dich nochmal zum Nachdenken zu bringen, dass du dein Leben nicht irgendwie so nach Schema F zu Ende bringst, ohne die wirklich wichtige Erkenntnis zu bekommen? Ein Denkanstoß von Gott vielleicht? Können wir das so sagen zu solchen Leuten, du warst ein Werkzeug in Gottes Hand oder du bist ein Werkzeug in Gottes Hand? Gott hat dich gebraucht, um mich zu formen. Die schwierige Kindheit hat mich überhaupt erst zu Gott gebracht. Ich habe Freunde, die hatten eine super Kindheit und die fragen heute nicht nach Gott, weil alles super gelaufen ist, weil es keine großen Probleme gibt. Deswegen leben sie am eigentlichen Leben vorbei und kennen Gott nicht. Die problematische Ehe hat mich näher zu Christus geführt, hat mich immer wieder gelehrt, du kannst dich nicht auf Menschen verlassen in der Frage, dass sie dir die Liebe geben, die du brauchst, sondern das kann nur Christus. Das war für mich immer deutlich in meiner schwierigen Ehe und deswegen bin ich eng bei Christus heute. Oder der Stress auf der Arbeit, da habe ich erkannt, was im Leben wirklich zählt. Ich dachte, es geht immer nur um Karriere und immer noch mehr und immer noch mehr. Und dann war da auf einmal dieser Vorgesetzte, der mich blockiert hat und der mich runtergemacht hat. Und da habe ich mir eigentlich überlegt, Karriere? Immer mehr Geld verdienen, bis man stirbt? Ist es das, was ich will? Und da konnte ich ganz neu übers Leben nachdenken. All dieses, was schwer war und wo Leute vielleicht auch wirklich Böses mit mir vorhatten, das hat Gott zum Guten gewendet. Das ist sein Geheimnis. Darum konnte Josef vergeben, weil er diese Sicht hatte. So hat Josef seine Brüder gesehen. Er sagt in Vers 20, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Und wir brauchen so eine Sicht. Wenn wir vergeben wollen und wenn das wirklich auch tragfähig ist, nicht nur so eine religiöse Floskel, die wir mal eben geben, sondern wenn das wirklich tief gehen soll, dann brauchen wir so eine Josefs-Sicht, wo wir zu unseren Schuldnern sagen, ihr seid nicht Herr über mein Leben. Das stimmt nicht, dass du mein Leben kaputt gemacht hast, sondern Gott ist der Autor meiner Lebensgeschichte. Und in dieser Lebensgeschichte bist du ein Charakter. Du bist eine Person, die in diesem Lebensroman auftaucht, damit sich die Hauptperson dieses Romanes gut entwickeln kann. Damit die Hauptperson dieses Romanes Denkanstöße bekommt. Damit die Hauptperson dieses Romanes geistlich weiterkommt. Das bist du, ein Charakter in dem Lebensroman, den Gott geschrieben hat. Vielleicht hast du Böses mit mir vorgehabt, das kann schon sein, ja, dass man deine Motive überhaupt nicht verstehen und auch erklären kann. Ändert aber nichts daran, dass Gott alles zum Guten wendet. Dass Gott nur ein Werkzeug, dich als Werkzeug gebraucht. Nicht Menschen entscheiden über mich, sondern Gott schreibt meine Lebensgeschichte. Das ist ein tiefer Glaube, wenn man das so sagen kann. Und das ist der Glaube, den wir brauchen. Denn dieser Glaube ermöglicht es uns zu vergeben. Josef vergab seinen Brüdern in beeindruckender Art und Weise. Sie hatten ihn töten wollen, Sie wollten sein Leben auslöschen und doch vergibt er ihnen. Und wir haben heute gesehen, warum er das konnte, was sein Geheimnis war, warum er diese Vergebungskraft aufbringen konnte. Und ich möchte das noch einmal wiederholen, zusammenfassen, was da wichtig ist. Zunächst einmal haben wir gesagt, und das müssen wir uns immer wieder sagen, wer vergibt, befreit sich selbst. Ich wiederhole das so häufig, weil wir uns oft in so eine Illusion hineinsteigern, dass wir denken, wenn ich daran festhalte, was andere mir getan haben, dann schade ich dem, ja, oder dann lasse ich den nicht einfach so laufen. Ne? Das denken wir. Wenn ich jetzt sage zu meiner Mutter, alles in Ordnung, ne, war nicht so pralle, wie du mich erzogen hast, aber es ist vergeben und vergessen, dann lasse ich sie vom Haken, das geht nicht. Ja? Das ist eine bittere Täuschung, ja? Eine Teufelslist, denn in Wirklichkeit bist du selbst gebunden dadurch. Du bist gebunden, niemand sonst. Ja? Was in den Köpfen der anderen vorgeht, das kannst du nicht entscheiden. Aber du bist gebunden, wenn du nicht vergibst. Also ganz wichtig, wer vergibt, befreit sich selbst. Und dann haben wir gesehen, Vergebung erwächst aus dem Glauben. Du musst dein Leben aus der Sicht des Glaubens sehen. Und das heißt, du sagst, Gott ist der Autor meiner Lebensgeschichte. Ja, da ist manches, was ich nicht verstehe, das ist vielleicht auch erstmal hart, das so zu sagen, dass man sagen muss, Gott hat das wirklich so zugelassen und geführt. Es ist aber wichtig, dass wir diese Sicht bekommen und das sagen können, auch die schwierigen Sachen hat Gott so zugelassen und hat das so geführt oder er wird es so führen, dass dadurch ein roter Faden entsteht. Nicht, dass das Ereignis isoliert gut war, ja, aber dass daraus etwas Gutes entsteht, dass Gott der Autor meiner Lebensgeschichte ist und dass diejenigen, die mir wehtun, nur Figuren in meinem Lebensroman sind. Wenn wir diese Einstellung gewinnen können, diese Sicht des Glaubens, dann werden wir vergeben können. Warum sollte ich darüber hadern, was Gott entschieden hat? Da hat mir jemand Böses getan, aber Gott hat es benutzt und zum Guten geführt. Er hat es eingebettet in seinen Plan. Und so ist es geschehen. Nichts geschieht ohne Grund. Alles dient mir zum Besten. Und darum kann ich vergeben. Kannst du vergeben? Kannst du vergeben? Josef erlebte Segen auf Segen in seinem Leben. Und zwar deswegen, weil er vergeben konnte. Andere hätten sich vielleicht in Bitterkeit versteift. Und das könnte man auch verstehen bei seiner Lebensgeschichte, was der alles einstecken musste. Ne, falsche Anschuldigungen wegen sexuellen Belästigungen. Diese Sache da, dass er als Sklave verkauft wird, ne, das reicht dicke für ein Leben, um bitter zu werden. Aber das tat er nicht. Ja, sondern er hat gesehen, wenn ich vergebe, dann befreie ich mich. Dann öffnet sich mir neue Türen. Lass uns den Segen Gottes nicht blockieren, indem wir an unserer Bitterkeit festhalten, sondern vergebt und werdet frei. Werdet frei, den Segen Gottes zu empfangen. Amen. Wir wollen eine Gebetsgemeinschaft miteinander haben und ich möchte die Gebetsgemeinschaft dann abschließen mit einem Gebet. Wir beten. Herr Jesus, an vielen Stellen in deinem Wort lesen wir, dass wir vergeben sollen. Und wir sehen das ein und wir verstehen auch, warum das wichtig ist, sehen auch, wie es uns schadet, wenn wir es nicht tun. Aber du siehst auch, wie schwer uns das manchmal fällt. Dann ist da diese Bitterkeit und diese Unvergebenheit und die ist wie so ein Knoten, wie so ein emotionaler Knoten, den wir einfach nicht lösen können. Da zieht sich in uns alles zusammen und es kommt immer wieder hoch. Wir können es vielleicht ein bisschen verdrängen, aber es ist trotzdem immer da. Und ich möchte dich bitten, wenn du diesen Knoten da in uns siehst, dass du mit deiner Liebe kommst und diesen Knoten lösen kannst, dass sich das ja einfach weich wird und locker wird, dass sich diese Bitterkeit, die sich in uns aufgestaut hat, dass sie sich löst. Das kann nur deine Liebe, das kann nur dein Geist, den du uns geschenkt hast. Und ich bitte dich, dass wir dir das so hinlegen dürfen und dass wir dir das auch hinlegen, dass wir das dann auch wirklich machen, wenn es so ist. Und dass du dann mit deiner Liebe kommst und diese Unvergebenheit und Bitterkeit auflöst. Dir zur Ehre, dir zum Ruhme. Amen. Wir hören auf unser letztes Lied. Das heißt, O herrlicher Tag, O fröhliche Zeit. Ich möchte euch segnen, bitte steht dazu auf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen und ich wünsche euch eine gesegnete Woche.